Im Jahr 2023 jährt sich die Zusammenkunft im ersten deutschen Parlament der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. An den Feierlichkeiten beteiligt sich unter anderem der Frankfurter Meisterzirkel der Freimaurer mit einer Reihe von Aktivitäten. Eine davon ist dieser Podcast. Unter verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen sind aktuelle und historische Aspekte thematisiert, die Angehörigen der Nationalversammlung, die Rolle der Freimaurerei, der Prozess der Demokratisierung.
Herzlich willkommen im Frankfurter Demokratiecafé. In der Tradition der ersten Abgeordneten des Paulskirchenparlaments, die vor 175 Jahren in den Gastronomien rund um die Paulskirche zusammenkamen, um ihre Gedanken und Ideen zur Demokratie miteinander auszutauschen, treffen sich in unserem Podcast Vertreter aus Gesellschaft, Politik und Freimaurerei, um miteinander über die Entstehung demokratischer Gedanken und Institutionen in Deutschland zu sprechen. Helga Wiedmann wurde bereits 1993 Freimaurerin. Sehr bald gründete sie die siebte Frauenloge, und zwar in Reutlingen. Seit 1948 wurden über 30 Frauenlogen in Deutschland gegründet. Helga spielt eine wichtige Rolle in der Frauengroßloge von Deutschland und bekleidete viele und höchste Ämter in der deutschen Freimaurerei. Bis 2010 war sie unter anderem Großmeisterin, von 2016 bis 2022 Mitglied des Ritualkollegiums mit Schwerpunkt Ritualforschung und Ritualentwicklung. Sie verfasst Bücher und ist eine begehrte Rednerin auf freimaurerischen Veranstaltungen. Ihre Themen reichen vom historischen Bezug der Freimaurerei, den Ritualen und ihrer Bedeutung, bis hin zu Fragen der Relevanz und zukünftigen Bedeutung der männlichen und weiblichen Freimaurerei in der nächsten Zukunft.
Liebe Schwester Helga, vielen Dank, dass wir mit dem Demokratiecafé heute bei dir sein dürfen. Frauen und Freimaurerei wird ja immer separat besprochen. Dabei gibt es doch schon seit 1908 bzw. 1913 zwei Frauengroßlogen in England. Und seit 1920 circa erhielten Frauen auch in Deutschland den Zutritt zu gemischten Logen. Die erste ausschließlich weiblich freimaurerische Gesellschaft zur Humanität wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin von Freimaurerinnen gegründet. Im Vergleich zur Anzahl der männlichen Freimaurer in Deutschland, aber auch in der Welt, fällt die relativ geringe Anzahl von gemischten Logen und reinen Frauenlogen auf. Welche Erklärung hast du für dieses Phänomen?
Also wenn wir jetzt gerade nochmal im Vergleich zum Ausland die Sache anschauen, dann würde ich sagen, dass das doch sehr stark etwas zu tun hat mit der Rolle der Frau in Deutschland. Und zwar aus zwei Gründen. Wir haben in Deutschland eine andere Geschichte als in Frankreich, wo es ja auch schon seit über 150 Jahren Frauenlogen, Frauengroßlogen gibt, haben wir in Deutschland natürlich auch eine Geschichte, die sehr stark an dem Begriff des Männerbundes orientiert ist. Die Vokabel Männerbund impliziert ja schon etwas ganz Spezifisches, was von vornherein Frauen erstmal auf Distanz gehen lässt. Denn die große Frage wird sein, was mache ich als Frau im Männerbund? Also hier haben wir mit Sicherheit eine Tradition, die allein durch ihren Ausdruck nach außen gar nicht geeignet war, für Frauen Interesse zu erwecken und dann wieder mitzuarbeiten. Die Rolle der Frau war auch in Deutschland anders innerhalb der Gesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier haben wir weitaus weniger emanzipatorische Tendenzen und Entwicklungen gehabt, als es in anderen europäischen Ländern zu der Zeit schon der Fall war. Und wir haben außerdem eine im Grunde klare Konzeption der Freimaurerei gehabt in der Zeit, die klargemacht hat, okay, worum geht es denn hier wirklich? Also wenn ich jetzt das nochmal aufgreifen darf, das Thema Männerbund, dann ist überhaupt nicht klar, was ist denn hier überhaupt das Allgemeinmenschliche, was auch Frauen eventuell anziehen könnte. Nebenbei bemerkt muss man noch sagen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Frauen und gab es auch damals schon, die aus ihrer Rolle heraus familiär, sozial engagiert waren, in sozialen Netzwerken waren und sozial berufen tätig waren und von daher sowieso schon sehr viel zur Verbesserung der sozialen Bedingungen in der Gesellschaft beigetragen haben und natürlich auch hier so eine gewisse Zeitfrage anstand. Wann soll ich das auch noch tun? Also das sind mit Sicherheit sehr viele gesellschaftspolitische Hintergründe.
Kleine Nachfrage dazu. hat die Feminismusbewegung, also das Streben nach Gleichberechtigung und auf Gleichstellung abzielende Strömungen in den vergangenen 20 oder 30 Jahren, auch den Frauenlogen gut getan? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Feminismus und Frauenlogen? Ihr habt euch doch sicher mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, oder?
Ich habe jetzt gerade das hergeleitet gehabt von dieser männerbündischen Geschichte und von da gesehen müssen wir sagen, wir wollten einfach auch diese Idee leben. Und da es sowieso eine klare Trennung gab zwischen Männerlogen und Frauenlogen, möglichen Frauenlogen, auch später im Verlauf der nächsten Jahrzehnte, die dann folgten nach 1949, müssen wir sagen, an der Stelle war gar kein Bedürfnis danach, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben gesagt, okay, es gibt Männer, die machen das und es gibt Frauen, die machen das. Jede Hälfte der Menschheit macht ihr Ding und damit war die Sache eigentlich bereits erledigt.
Du hast dich ja auch mit Ritualen beschäftigt. Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was Frauen im Ritual machen und dem, was Männer im Ritual machen? Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dazu ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Formen der Ausführung, die darauf schließen lassen, dass hier eine andere Beschäftigung mit dem Ritual im Hintergrund steht. Und das ist natürlich ein Vorteil gewesen für die Frauenlogen. Das heißt, sich erstmal mit den Ritualen auseinanderzusetzen, dann zu überlegen, wie ist das zu machen? Denn wir sind in Deutschland eben nicht ganz konkret in ganz bestimmte Rituale von Brüdern eingeführt worden, sondern bei uns hat sich diese Ritualentwicklung ja von Jahr zu Jahr in eine bestimmte Richtung vergrößert, immer mehr, bis wir dann schließlich Gesamtrituale hatten. Und diese Experimente, dieses auch Erforschen, was steckt dahinter, warum ist das so, was machen wir da, hat natürlich ein stärkeres rationales Bewusstsein auch erzeugt. Das wäre die eine Seite. Die zweite Seite, mit Sicherheit, da erzähle ich jetzt einfach, wenn wir so Veranstaltungen hatten, die einen rituellen Charakter hatten, zusammen mit Brüdern, die dann immer wieder gesagt haben, ach, bei den Frauen ist das doch einfach alles viel schöner und viel harmonischer. Naja, das lassen wir mal dahingestellt, aber mag sein, eine gewisse Grazie oder was man sonst zu diesen männlich-weiblichen Unterschieden unterstellt, war da sicher angesagt. Gut, aber vielleicht auch einfach nur zwischendurch so ein bisschen die Idee, na, den Brüdern zeigen wir es, ne? Wir können das auch. Was Brüder eben auch festgestellt haben, und was wir ganz bewusst gemacht haben, waren bestimmte Veränderungen. Wir hatten ja die Möglichkeit, offen zu sein. Wir waren nicht verpflichtet an bestimmte Vorgaben. Und wenn wir dann so die eine oder andere Sache ausprobiert haben und mit Brüdern besprochen oder auch bei den gemeinsamen Festivitäten zum Beispiel erlebt haben, ja, da war dann die Überraschung groß und dann kamen natürlich enorme Rückmeldungen. Das sind ja tolle Impulse von den Frauen, die da bei uns einlaufen. Also das hatte schon alles etwas in diese Richtung.
Aktuell erleben wir ja, dass Demokratie und ein entsprechend respektvoller Umgang auch und gerade gegenüber Frauen in vielen Gruppen unserer Gesellschaft fehlt und durch Propaganda, Radikalität und Verhinderung der freien Meinung noch weiter beeinträchtigt wird. Vor diesem Hintergrund daher die abschließende Frage, welche Rolle sollte deiner Meinung nach die Freimaurerei insgesamt für Frauen und Männer in unserer Demokratie übernehmen?
Die Freimaurerei könnte ein Ort und eine Bewegung oder eine Vergesellschaftung sein, die Möglichkeiten anbietet, sich mit demokratischen Verfahrensweisen auseinanderzusetzen. Demokratische Verfahrensweisen zu praktizieren. Das wären so Elemente wie der Diskurs, die Kommunikation und so weiter. Solche Dinge sind jederzeit möglich, da die Freimaurerei vor allen Dingen von der Versammlungsform lebt. Das ist ja die ganz uralte Ansage, die bereits im 14. Jahrhundert gemacht wurde, in den alten Handwerkszünften. Was war wichtig? Es waren die Versammlungen. Die Versammlungen, in denen besprochen wurde, was sind die Aufgaben dieser Welt, was sind die Aufgaben im Moment in dieser Gesellschaft und was müssen wir mit diesen Aufgaben jetzt oder was können wir mit diesen Aufgaben tun? Können wir uns engagieren? Haben wir Möglichkeiten? Haben wir Ideen? Haben wir eventuell Lösungen oder welche anderen Möglichkeiten müssten wir da vielleicht an der Stelle durchdenken? Wir haben also eigentlich ein uraltes und immer noch gültiges Konzept mit dieser Ebene der Versammlung. Was wir natürlich bedenken müssen, und das halte ich für eine wichtige Zukunftsüberlegung, ist die Tatsache, dass Demokratie nicht sein kann, Abschieben aller Lösungsaufträge, aller Lösungsüberlegungen und Auseinandersetzungen auf die Politiker, so nach dem Motto, ihr seid jetzt gewählt, ihr kriegt Geld, also macht mal, ja. Sondern, dass wir uns, und das denke ich, ist für alle Menschen in der Bundesrepublik und in allen anderen demokratischen Staaten notwendig, auch als Bürger, als Mitwirkende in dieser Demokratie verstehen. Das heißt, nicht einfach Konsumenten sind oder Kritiker anschließen von Dingen, die an anderer Stelle entschieden werden, sondern dass wir selbst aktiv mit teilnehmen an den Prozessen. Das bedeutet, dass ich Menschen brauche, mit denen ich mich über die Dinge auseinandersetze, an denen ich feststelle, hier gibt es gerade ein Problem, eine Fragestellung in unserer Gesellschaft. Hier gibt es Dinge, die laufen aus dem Ruder, die laufen verkehrt. Und ich brauche Argumente, ich muss Sachwissen haben, ich muss mich vernetzen, ich muss mit all diesen Dingen mir ein bestimmtes Wissen verschaffen, damit ich nachher mit diesem Wissen auch wieder weiterarbeiten kann als selbstständiger Bürger dieses Landes. Ich muss aber nicht nur selbstständig allein weiterarbeiten, das kann ich tun an jeder Stelle, in meinem Beruf, im Privatleben, in der Gemeinde, egal wo. Es geht ja immer um ziviles Engagement auch an dieser Stelle. Aber auch hier sind meiner Ansicht nach die Logen für die Zukunft gefragt. Nicht als gesamte Loge immer zu irgendeinem Thema, sondern in logenübergreifenden Arbeitsgruppen, in gemeinsam zu bearbeitenden Thematiken, aus denen man nachher auch einfach Wege entwickeln kann, wie man sowas beispielsweise in die Politik bringt. Ich denke an Petitionen und andere Wege, die da möglich sind, wo man sagt, okay, wir haben uns damit beschäftigt und machen einen Vorschlag. Und das ist für mich eigentlich die Grundidee dieser großen, großen ideellen Aussage, wir bauen am Tempel der Menschlichkeit.
Wenn ich das zusammenfasse, bedeutet Logenarbeit für dich auch, dass es ein Netzwerk ist, dass Mitglieder von Frauen- und Männerlogen zusammenwirken, um das Gemeinwohl, die Gemeinschaft und das Leben in der Demokratie in Deutschland gemeinsam zu gestalten, zu verbessern und dies nicht durch Delegation, sondern durch Übernahme konkreter Aufgaben im direkten Umfeld.
Ich benutze da immer sehr gerne den Begriff der Mitwirkung. Und Mitwirkung heißt, ich leiste, was ich mit meinen Fähigkeiten leisten kann. Ich leiste es zusammen mit anderen. Und das möchte ich ergänzen, natürlich Frauen und Männer, aber auch international. Und das bedeutet natürlich einen großen Schritt, indem ich verschiedene Lehrarten der Freimaurerei zusammenbringe und miteinander diese Ziele verfolge. Abgesehen davon habe ich viel Erfahrung gemacht mit diesen Zusammenarbeiten mit den Frauengroßlogen Europas, in der Zwischenzeit auch außereuropäische Großlogen, die tatsächlich miteinander immer über zwei Jahresthemen hinweg verschiedene Aufgaben bearbeitet haben, unter anderem solche für Frauen und die Rolle der Frauen in dieser Welt.
Liebe Schwester Helga, das war ja schon der Werbeblock für unsere nächste Episode in dieser Reihe Frankfurter Demokratiecafé. Wir bedanken uns für deine Zeit, für die Gedanken, die wir hier zum Mikrofon bringen konnten und wir freuen uns auf die Fortsetzung. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie das Frankfurter Demokratiecafé für weitere Folgen oder abonnieren Sie ganz einfach den Podcast, um keine Folge zu verpassen.